Das Thema heute Morgen ist Saat und Ernte. Saat und Ernte. Ich bin jemand, ich predige sehr gerne über grundlegende Prinzipien. Ich lehre und predige gerne über Dinge, die einfach so sind, wie sie sind. Wo man vielleicht durch eine Beweisführung erst einmal klarstellen muss, dass sie tatsächlich so sind. Aber wenn man das dann einmal gemacht hat, dann ist es klar und dann kann man sich darauf verlassen und die Leute, die es gehört haben, können darauf weiterbauen. Und es gibt viele solche grundlegenden Prinzipien im Wort Gottes, Dinge, die sich immer wieder wiederholen, quasi vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung und auf die du dein Leben, dein Glaubensleben, aber auch dein natürliches Leben übrigens bauen kannst. Es ist ganz interessant, in diesem Zusammenhang bin ich kürzlich auf ein Buch gestoßen von einem jüdischen Rabbiner namens Rabbi Daniel Lapin, ein amerikanischer Rabbiner, der selber eine Synagoge gegründet hat. Und der ein Buch geschrieben hat über das Thema oder mit dem Titel Thou Shall Prosper. Das bedeutet so viel wie, es soll dir wohlergehen. Du sollst Erfolg haben. Ein Buch über Finanzprinzipien, ein Buch über die Geschäftswelt, ein Buch über biblischen Umgang mit Geld, von einem Juden geschrieben. Und ich habe so die Hälfte dieses Buches ungefähr jetzt gelesen. Und es ist erstaunlich, wie dieser Mann, der gut bewandert ist im Alten Testament, in den Schriften Mose und auch im Rest des Alten Testaments, wie er genau zu denselben Ergebnissen kommt über dieses Thema, wie wir in der Glaubensbewegung. Auch das ist ja ein umstrittenes Thema, der Umgang mit Finanzen, das Geben von Finanzen, dass Gott möchte, dass es uns wohl geht, auch im finanziellen Bereich. Er sagt genau dasselbe, ein jüdischer Rabbiner. Und das, was sagt mir das? Das ist in dem Sinne eine Autorität für mich als jemand, der aus dem Ursprung des Volkes Gottes herauskommt und sich ebenfalls, wie wir eigentlich, dafür verbürgt hat, die Ratschlüsse Gottes zu verkündigen. Okay, das aber nur am Rand. Lasst uns anfangen mit Galater 6, Vers 7. Galater 6, Vers 7, wo dieses Prinzip mitten im Neuen Testament zugrunde gelegt ist. Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Ich kann mich erinnern, während der Zeit, wo ich, das ist schon Jahre her, wo ich zum ersten Mal hier in der Gemeinde war, da hat Pastor Peter eine Serie gepredigt über die Irrt euch nicht Stellen in der Bibel. Es gibt genau vier Schriftstellen im Neuen Testament, die diese Formulierung Irrt euch nicht verwenden. Das war eine sehr interessante Reihe damals und eine von diesen Stellen ist eben Galater 6, Vers 7. Nun, ich möchte euch diese Stelle zum besseren Verständnis auch noch aus anderen Bibelübersetzungen vorlesen. Und zwar zuerst einmal aus der Amplified Bible, auf Deutsch übersetzt. Dort heißt es, lasst euch nicht betrügen und täuschen und fehlleiten. Gott lässt sich nicht zum Narren halten. Er lässt sich nicht durch Anmaßung oder Vortäuschung oder Verachtung seiner Prinzipien verhöhnen, verschmähen oder verspotten. Wer versucht, Gott zu täuschen, täuscht unweigerlich sich selbst. Denn was auch immer ein Mensch sät, das und das allein wird er auch ernten. Das ist eine starke Übersetzung dieses Verses, die Amplified Bible eben, die erweiterte oder man könnte auch sagen, die verstärkte Übersetzung. Dann gibt es im Englischen ebenfalls eine Knox-Übersetzung, K-N-O-X, Knox. Täusche dich hierin nicht. Du kannst Gott nicht betrügen. Ein Mensch wird ernten, was er sät. Kurz und bündig, knapp und prägnant. Dann die Philips-Übersetzung. Hier heißt es, bildet euch nichts ein. Ihr könnt Gott nicht zum Narren halten. Die Ernte, die ein Mensch in seinem Leben einbringt, ist vollständig davon abhängig, was er sät. Nun, insbesondere der Anfang dieses Verses, irrt euch nicht oder lasst euch nicht betrügen und täuschen und fehlleiten. Täusche dich hierin nicht. Bildet euch nichts ein. Ihr könnt Gott nicht zum Narren halten. Dieser Anfang sollte uns aufmerken lassen. Anhand dieser Worte sollten wir sehen, hier geht es um etwas sehr Wichtiges, sehr Grundlegendes, das wir nicht verachten dürfen. Denn wenn wir dieses Prinzip verachten, dann versuchen wir damit Gott zum Narren zu halten. dann versuchen wir damit eigentlich, uns einen Spott zu machen mit dem, was Gott als Prinzip niedergelegt hat. Und das ist nicht möglich. Wir können das zwar versuchen, aber die Leidtragenden werden letztlich wir selbst sein. Wichtig zu verstehen, wenn du versuchst, Gottes Prinzipien zu umgehen oder zu übergehen oder für nichtig zu erklären, den Schaden hast immer du. Du kannst Gott in diesem Sinne nicht schaden, indem du seine Prinzipien missachtest, du schadest immer dir selbst. Du hast den Nutzen nicht davon. Du hast das nicht, bekommst das nicht, was dir durch dieses Prinzip eigentlich zustehen würde. Du bist am Ende derjenige, der beraubt ist. Nun zuerst einmal, wenn wir die Schrift lesen, handelt es sich bei diesem Prinzip von Saat und Ernte um ein natürliches Prinzip. Ein Prinzip, das wir in der Natur sehen können, beobachten können. Und das Gott schon ganz am Anfang der Schöpfung niedergelegt hat. Und zwar in 1. Mose 1 in den Versen 11 und 12. Hier heißt es, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Ist es nicht interessant, dass Gott das so explizit feststellt, dass der Same in diesen Früchten ist? Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Worüber sagt Gott hier, dass es gut war? Über das Prinzip von Saat und Ernte. Er hat Früchte geschaffen, von denen er zum Vornherein sagt, ihr Same soll in diesen Früchten sein. Und einige Verse später gibt Gott Adam und Eva Anweisungen darüber, was sie essen sollten. Und zwar sagt er in 1. Mose 1, 29, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Warum weist Gott Adam und Eva insbesondere auf das samentragende Kraut hin? Um ihnen das Prinzip von Saat und Ernte neu vor Augen zu führen. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Samentragende Baumfrucht. Das sind fast alle Baumfrüchte, die wir kennen. Äpfel haben ihren Samen in sich, Birnen haben ihren Samen in sich, Zwetschgen haben ihren Samen in sich, Kirschen haben ihren Samen in sich, Pflaumen, Aprikosen, all diese Früchte haben ihren Samen in sich. Und ich möchte, dass ihr versteht, Gott sagt dies nicht. Er sagt nicht zu Adam, guck, da hast du den Aprikosenbaum. Und die Aprikose schmeckt super gut, darfst sie essen, aber musst aufpassen mit dem Kern, den solltest du nicht abschlucken. Es geht Gott hier nicht darum, Adam daran zu erinnern, dass manche Baumfrüchte harte Kerne haben, harte Samen in sich führen, sondern es geht Gott darum, Adam und Eva daran zu erinnern, dass sie nach dem Essen, nach dem Genuss der Baumfrucht mit dem Samen etwas tun sollen. Nämlich, damit sie niemals Mangel leiden müssen an der Frucht, die sie gerade genossen haben. Wir kennen dieses Prinzip im natürlichen Bereich heute kaum mehr. Ich meine, wer von euch, wenn er ein paar Aprikosen gegessen hat, sammelt feinsäuberlich alle Kerne ein und setzt sie irgendwo in seinem Garten, um womöglich Aprikosenbäume zu züchten? Das tun wir nicht, weil jemand anders diesen Prozess für uns übernommen hat. Der Bauer hat diesen Prozess für uns übernommen. Und wir kaufen uns die Frucht dieser Bemühung. Wir kaufen uns die Frucht des Prinzips von Saat und Ernte. Aber es wäre gut, wenn wir uns manchmal daran erinnern würden, dass diese Dinge so funktionieren. Wenn nicht irgendjemand sich die Mühe machen würde, die Aprikosenkerne aufbewahren würde und ab und zu einmal einen neuen Baum setzen würde, dann hätten wir bald keine Aprikosen mehr. Und vielleicht wäre es gut, wenn mehr Leute Aprikosenbäume setzen würden, denn Aprikosen sind sündhaft teuer. Wo sie sehr gute Früchte sind, sind sie sehr teuer. Schade eigentlich. Das ist eine von den wenigen Früchten, die ich ab und zu gerne esse, ja. Meine Frau mahnt mich immer, Früchte zu essen und dann mache ich so den inneren Scan und überlege mir, ja, welche Frucht könnte sie denn meinen? Auf was für eine Art von Frucht habe ich denn jetzt überhaupt Lust? Meist fallen mir dann irgendwelche exotischen Früchte ein, die im Moment nicht verfügbar sind, wie Ananas, Passionsfrucht, Mango würde ich gern mal wieder essen, auch gegen eine Kokosnuss hätte ich nichts einzuwenden, aber Apfel, Birn, Bananen, bleib mir vom Acker mit Bananen. Das ist eine Frucht, die ich schon längst abgesagt habe. Also, wir haben es hier mit einem natürlichen Grundprinzip zu tun, das Gott schon ganz am Anfang der Schöpfung in die Schöpfung selbst hineingelegt hat und Adam auch mitgeteilt hat, dass es dieses Prinzip gibt und dass er sich darum bemühen soll, dieses Prinzip in Gang zu halten. Saat und Ernte, Saat und Ernte. Wenn du eine Aprikose gegessen hast, dann setzt du Stein, damit wieder neue Aprikose kommen. Und Adam tat das. Adam und die Generation nach ihm lebten in dieser Art und Weise. Dann handelt es sich hierbei nicht nur um ein natürliches Prinzip, sondern es handelt sich dabei um ein immerwährendes Prinzip. Auch das ist wichtig zu verstehen. Denn man könnte sagen, und das ist vielleicht mit ein Grund, warum Paulus so drastische Worte wählt hier in Galater 6, Vers 7. Es mag damals Leute gegeben haben, die gesagt haben, wir leben im Zeitalter der Gnade und die Gnade hat das Prinzip von Saat und Ernte aufgehoben. Mit der Gnade, Halleluja, können wir tun, was wir wollen. Wir werden nicht ernten, was wir gesät haben, sondern wir werden empfangen nach der Gnade Gottes. Und das ist ein großer Irrtum. Wir leben zwar im Zeitalter der Gnade, aber die Gnade enthebt uns niemals der Verantwortung, darauf zu achten, was wir säen. Denn was wir säen, werden wir unweigerlich ernten. Egal wer wir sind, wie wir heißen, was wir für eine Aufgabe haben im Leben. Weißt du, wenn Pastor Manfred Roth am Sonntagmorgen auf der Autobahn 100 statt 80 fährt und dabei geblitzt wird, wie heute Morgen geschehen, dann hat er damit eine Übertretung gesät. Und die unweigerliche Ernte dieser Übertretung wird ein Bußbescheid sein. Weiß jemand gerade, was das kostet? 20 zu schnell gefahren auf der Autobahn? Oder 15? Nein. Ja. Machen wir keine Angst. Hey. Nein, versteht ihr? Dieses Prinzip von Saat und Ernte kann nicht aufgehoben werden. Ich meine, Gott könnte ja jetzt sagen, angenommen, Gott könnte sagen, ja, der Pastor Manfred ist unterwegs in die Zoe und dann predigt die in Stusszübe. In bester Absicht war er unterwegs und dabei ist er aus Versehen, hätte ja nicht mal nötig gehabt, zu schnell zu fahren, ja. Er wäre ja sowieso pünktlich angekommen. Aus Versehen ist er zu schnell gefahren. Und deswegen sorge ich, Gott der Allmächtige, jetzt höchstpersönlich dafür, dass dieser Film aus der Kamera verschwindet. Denkst du, Gott würde so etwas tun? Nein, schon allein deswegen nicht, weil er damit auch die Sünder schonen würde, die zurechtgeblitzt worden sind und ebenfalls auf dieser Filmrolle drauf sind. Nebst mir, der ich ganz unschuldig in diese Radarfalle geraten bin, gibt es ja auch noch viele offensichtliche Verkehrssünder, die es verdient haben, wieder einmal geblitzt worden zu sein. Also, es handelt sich um ein immerwährendes Prinzip. Und zwar lesen wir das in 1. Mose Kapitel 8, Vers 22. Hier spricht Gott zu Noah. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nun, das betrifft erst einmal alle Tage der Erde. Du magst einwenden, aber irgendwann wird eine Zeit kommen, wo nicht mehr die Tage der Erde gezählt werden, sondern wo wir in der Ewigkeit sind. Nun gut, vielleicht wird dann dieses Prinzip von Saat und Ernte aufgehoben sein, aber wie ich Gott kenne inzwischen, und ich kenne ihn ein bisschen nach fast 22 Jahren des Lebens mit ihm, kenne ich ihn ein wenig, möchte ich vermuten und vorschlagen, dass in irgendeiner Form dieses Prinzip auch in der Ewigkeit weiter existieren wird. Aber da wir noch nicht in der Ewigkeit sind, sondern noch uns sehr real hier auf dieser Erde befinden, fällt das, was wir hier tun und lernen wollen, immer noch unter 1. Mose 8, Vers 22. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Auch hier mag wieder irgendein Schlaumeier einwenden, ja, aber wir sind doch im Reich Gottes und Gott behandelt uns mit besonderer Gnade. Und wenn wir mal etwas falsch machen oder wenn wir mal vergessen zu säen, dann wird Gott uns trotzdem eine Ernte bringen. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Siehst du, dieses Prinzip ist ein Grund, warum viele Christen nicht den Segen haben, den sie haben könnten. Weil sie es entweder nicht kennen, nicht verstehen wollen oder es nicht anwenden. Du entscheidest selbst mit darüber, was für eine Ernte du in deinem Leben einfährst und was für eine Ernte nicht. Du kannst nichts ernten, was du nicht zuvor in irgendeiner Form gesät hast. Das ist schlichtweg so. Und das gilt für den Bereich von Finanzen, das gilt für den Bereich deines Charakters, dessen, was du säst in andere Menschen hinein. Wenn du Misstrauen, Verachtung, Arroganz säst in das Leben von anderen Menschen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dasselbe erntest. Das sind Grundprinzipien. Gott wird dir entsprechend deiner Saat eine Ernte geben. Das hat er in seine Schöpfung auch geistlich hineingelegt. Ein immerwährendes Prinzip. Und in manchen von diesen immerwährenden Prinzipien ist es so, dass Jesus in seinem irdischen Dienst diese Prinzipien explizit neu bestätigt, sie neu einsetzt sozusagen, sie neu bekräftigt, neu betont, ja, das ist wirklich so, liebe Leute, und es wird nicht aufhören. Und zwar sagt Jesus eigentlich, dass das Grundprinzip des Königreiches Gottes, dass er gekommen ist, zu beginnen und zu verkündigen, dass das Grundprinzip dieses Königreiches nichts anderes ist als Saat und Ernte. Nämlich in Matthäus 13, in den Versen 24 und 25, heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Siehst du, Gott hat nicht versehentlich den Sack mit den Nieten genommen, sondern er nahm den Sack mit dem guten Samen und hat daraus ausgestreut und gesät. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. So ganz nebenbei sehen wir hier auch noch, wie der Teufel, der Feind, funktioniert. Er kopiert ganz einfach das, was Gott gemacht hat, und er dreht es um. Er tut es unter negativen Vorzeichen, könnte man sagen. Siehst du, der Feind, von dem Jesus hier redet, er ging nicht hin und hat frühzeitig das Feld abgeerntet. Hätte er auch tun können. Es hätte aber viel mehr Arbeit gegeben. Der Teufel ist ein fauler Sack, das wissen wir alle. Er wird immer den Weg wählen, der am wenigsten Arbeit bringt. Der am wenigsten Mühe macht. Wenn er dich mit einem Wort erschrecken kann, dann wird er nur dieses eine Wort sagen. Wenn es zwei braucht, wird er halt zwei nehmen. Aber er ist in seinem Wesen ein Faulpelz. Wir sehen hier, dass der Feind nichts anderes tut, als Gott zu kopieren. Er nimmt dieses Grundprinzip von Saat und Ernte, aber er sät keinen guten Samen, sondern er sät Unkraut. Er kann nur nachäffen. Er kann nur das kopieren, was Gott im Guten schon getan hat, und dann schauen, was passiert. Ja, wenn das Unkraut aufwächst zusammen mit dem guten Samen, dann stört das Unkraut den Wachstum des guten Samens. Es stört die Schnitter bei der Ernte, etc. und etc. Wer möchte Unkraut essen? Niemand. Das war es also, was der Feind tat. Und das ist es auch, was er heute noch tut. Er tut genau dasselbe wie Gott unter negativen Vorzeichen. Er sät. Denn er weiß, wenn er etwas ernten will, muss er etwas säen. Wir sind weiser als der Teufel. Und deswegen brauchen wir nicht ihn als Vorbild zu nehmen, um uns daran zu erinnern, dass wir dieses Prinzip von Saat und Ernte umsetzen sollten. Aber manchmal ist es gut zu sehen, dass sogar er nicht anders kann. Matthäus 13, die Verse 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor, ebenfalls ein Gleichnis für das Reich Gottes, und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Damit sagt Jesus nichts anderes als, das Königreich Gottes funktioniert nach dem Grundprinzip von Saat und Ernte. Ein Menschennahm guten Samen. Das Königreich Gottes ist wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und es nicht zu Senf verarbeitete, sondern säte. Siehst du, da ist so eine Ambivalenz drin. Er hätte auch das Senfkorn nehmen können, um es zu Senf zu verarbeiten. Wichtig zu verstehen, einen Teil dessen, was wir haben, dürfen wir selbst konsumieren. Aber einen Teil davon müssen wir als Samen wieder ausstreuen, sonst wird keine Ernte kommen. Wenn du alle Senfkörner immer nur zu Senf verarbeitest, dann wirst du irgendwann keinen Senf mehr haben. Das ganze Königreich funktioniert nach diesem Prinzip. Und das ist besonders wichtig zu verstehen, denn viele Leute haben keinen blassen Schimmer davon, was das Königreich Gottes ist. Jesus sagt hier eigentlich, das Königreich Gottes ist etwas sehr Kleines und Unscheinbares. Man mag es kaum sehen, man mag es kaum wahrnehmen. Es könnte einem vorkommen wie ein Senfkorn, das kleinste der Samenkörner. Man könnte es verachten, weil es so unsichtbar ist. Aber, sagt Jesus, wenn ein Mensch dieses Kleinste nimmt und es sät, dann wird es groß werden wie ein Baum. Und das ist es doch genau, was wir so oft erleben. Wir, die wir versuchen, das Königreich umzusetzen in unserem Leben. Die Menschen um uns herum sehen gar nichts. Oder sie meinen nichts zu sehen oder sie wollen nichts sehen. Deswegen nehmen sie dieses Senfkorn für sich selbst nicht an. Wenn sie es annehmen würden, würden sie schnell merken, hey, da fängt etwas an, schaffe ich mir. Mir ging es ähnlich am Anfang, als ich gläubig wurde. Dieses Senfkorn, ich verstand es nicht, was soll ich tun mit diesem Senfkorn? Bis ich verstand, dass ich es säen muss, damit es groß wird. Dass ich damit arbeiten muss, damit es etwas abwirft für mein Leben. Je mehr du mit dem Königreich arbeitest, je mehr du mit ihm wirkst, je mehr du dich engagierst für das Königreich Gottes, je mehr du säst für das Königreich Gottes, desto größer wird die Ernte sein, die dir zuteil wird aus dem Königreich Gottes. Ich bin überzeugt davon, wenn manche Leute verstehen würden, welchen Nutzen sie vom Königreich Gottes haben könnten, sie würden alles daran setzen, in diesem System des Königreiches Gottes erfolgreich zu sein. Wenn du einmal darin bist, wenn du einmal darin läufst, dann preis dem Herrn, gibt es nichts Einfacheres, nichts Schöneres, nichts Schnelleres, nichts Sichereres als das. Ich sage manchmal zu meiner Gemeinde, ich habe kürzlich eine Serie über das Königreich Gottes gehalten. Ich bin froh, dass ich ein Angestellter des Königreiches Gottes bin. Mein direkter Vorgesetzter ist Jesus Christus. Mein absoluter Big Boss ist Gott der Vater. Ich bin sein Angestellter. Ich bin nicht abhängig davon, ultimativ, wie viel meine Leute geben in der Gemeinde, sondern ich bin letztendlich abhängig davon, wie ich das Königreich Gottes umsetze in meinem Leben und für meine Gemeinde. Solange ich sähe, kann ich damit rechnen, dass eine Ernte zurückkommt. Gott lässt sich nicht spotten. Weißt du, damit ist nicht nur eine Warnung verbunden, sondern auch eine Verheißung. Manche Leute, die dieses Prinzip von Saat und Ernte zwar umsetzen, anwenden, rechnen trotzdem nicht damit, dass etwas zu ihnen kommt, dass sie eine Ernte einnehmen werden. Sie geben Jahr ein Jahr aus, den Zehnten, aber sie rechnen nicht wirklich damit, dass Gott die Fenster des Himmels öffnen und Segen ausgießen wird bis zum Übermaß. Das ist genauso falsch, wie wenn du es gar nicht tun würdest, oder fast so falsch, besser gesagt. Du musst damit rechnen, wenn du etwas säst, dass du auch etwas erntest. Lasst uns weiterfahren hier. Es ist ein natürliches Prinzip, es ist ein immerwährendes Prinzip und es ist ein Prinzip des Geistes. Bisher könnten wir einwenden, ja, da geht es nur um natürliche Zusammenhänge, es geht nur um Biologie, Pastor Manfred. Aber jetzt sehen wir hier in Galater 6, Vers 8, also dem nächsten Vers nach Galater 6, Vers 7, sehen wir, dass es sich dabei nicht nur um ein natürliches Prinzip, sondern auch um ein Prinzip des Geistes handelt. Und zwar sagt Paulus hier, Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Nun, wir müssen hier wieder ein bisschen in den griechischen Grundtext gehen. Diese beiden Worte hier, die mit auf übersetzt wurden, denn wer auf sein Fleisch sät, denn wer auf den Geist sät, das Wort auf ist die griechische Präposition eis, E-I-S. Kann man sich gut merken, wie Eis, wie Glasse, Eis. Und Eis ist die Präposition, die bedeutet, dass etwas hineinsticht. Das ist es, was diese Präposition zum Ausdruck bringt, tief hinein. Was tun wir, wenn wir Samen säen? Säen wir Samen auf unser Fleisch? Nein, wir säen Samen in den Bereich unseres Fleisches hinein. Das ist wichtig zu verstehen. Denn was ist das Fleisch? Wenn du Samen säen könntest auf dein Fleisch, würde nicht viel passieren. Buchstäblich genommen würde nicht viel passieren. Aber wenn du Samen nimmst und ihn hineinsäst in den Bereich deines Fleisches, in den Bereich deiner natürlichen Begierden, deines natürlichen Verlangens, dann passiert etwas mit diesem Samen. Im Bereich des Fleisches. Man könnte sagen, dass Paulus hier zwei Räume beschreibt. Und zwar einen negativen geistlichen Raum und einen positiven geistlichen Raum. Wer von euch hat schon mal Raumschiff Enterprise gesehen? Kann ich euch abholen mit Raumschiff Enterprise? Okay. Also im Raumschiff, in dieser Serie Raumschiff Enterprise, kommt immer wieder einmal das vor, was man ein schwarzes Loch nennt. Und sie müssen dann navigieren und alles daran setzen, dass sie nicht in dieses schwarze Loch geraten. Denn wenn sie in dieses schwarze Loch geraten, dann werden sie verzehrt und kommen irgendwo in einer fernen Galaxie wieder heraus, wo sie nicht wissen, was sie dort erwarten wird. Und wenn du in dein Fleisch hineinsäst, dann ist das, wie wenn du von einem solchen schwarzen Loch verschluckt wirst. Antimaterie. Es ist nichts Gutes zu erwarten, wenn du in diesen Raum eintrittst. Du wirst aus diesem Raum heraus Verderben ernten. Aliens werden kommen und dein Fleisch fressen. Ein fremdes Raumschiff wird kommen und dich gefangen nehmen. Du kannst nicht ungestraft in den Raum des Fleisches hineinsehen. Manche Christen meinen das. Manche Christen meinen so, ein bisschen Fleischlichkeit im Leben ist doch nur Kavaliersdelikt. Nein, 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 nein. Weißt du, der König der anderen Seite ist der Teufel. Und er achtet darauf, dass diese Prinzipien von Saat und Ernte eingehalten werden, auch im negativen Bereich. Wenn jemand Unkraut sät, wird er Unkraut ernten. Wenn jemand in sein Fleisch hineinsät, wird er aus dem Fleisch Verderben ernten. Dafür sorgt der Teufel höchstpersönlich. Aber was sagt Paulus, was wir stattdessen tun sollen? Wir sollen auf den Geist säen. Was bedeutet das? Dieselbe griechische Präposition eis, hinein. Es bedeutet, dass es einen positiven geistlichen Raum gibt, in den hinein wir säen können. Wie sät man in einen geistlichen Raum hinein, fragst du dich? Ganz einfach, zum Beispiel mit Worten, mit dem, was du aussprichst. Wenn du betest zu Gott, deinem Vater, wenn du redest in der Sprache des Heiligen Geistes, dann säst du in diesen geistlichen Raum hinein. Und dieser positive geistliche Raum, von dem Paulus hier redet, der Bereich des Geistes, wirft ebenfalls eine Ernte ab. Aus diesem Bereich heraus kommt eine reiche Ernte an ewigem Leben. Du weißt nicht, wie es geschieht. Du sagst vielleicht, Manfred, erklär mir bitte, wie das funktioniert. Ich kann es dir nicht erklären, aber das ist auch gar nicht notwendig. Ich kann dir auch nicht erklären, wie ein CD-Player genau funktioniert und trotzdem kommt Musik raus. So absolut verrückt, oder? Du steckst so eine CD, eine Scheibe, eine Plastikscheibe mit einer Metalldampfschicht, steckst du in so einen Kasten rein, auf der anderen Seite kommt Musik raus. Weißt du, wie das funktioniert? Vielleicht, wenn du ein Elektroniker bist. Vielleicht, wenn du diese Dinge genau studiert hast. Aber selbst wenn eine solche Person mir es erklären würde, würde ich es nicht verstehen. Ich genieße ganz einfach die Musik, die herauskommt. Und genauso ist es auch mit diesem Grundprinzip. Saat und Ernte im Bereich des Geistes. Ich sähe hinein in den geistlichen Bereich und ich nehme die Ernte in Empfang. Zu seiner Zeit wird die Ernte kommen. Ich weiß genau, wenn ich in Sprachen bete, dann kommt mir daraus eine geistliche Ernte. Mein Leben ändert sich. Mein Leben verläuft in anderen Bahnen. Mein Alltag verläuft in anderen Bahnen. Wenn ich am Morgen stille Zeit mache, wenn ich im Geist bete, wenn ich das Wort Gottes studiere. Das Studium des Wortes ist eine andere Möglichkeit, in diesen Bereich des Geistes hineinzusäen. Dich mit geistlichen Dingen beschäftigen, könnte man sagen. Daraus wird unweigerlich eine Ernte des ewigen Lebens kommen. Galater 6, Vers 8 könnte man aufgrund des Griechischen folgendermaßen übersetzen. Wenn jemand bei seinem Säen immer nur sich selbst im Sinn hat und seine fleischlichen Bedürfnisse zu befriedigen sucht, dann wird er eine durch und durch hässliche, schnell verderbende Ernte einbringen. Sein Fleisch wird die Führung an sich reißen und schließlich zu seinem moralischen Niedergang führen. Wer es sich aber zur Gewohnheit gemacht hat, sein Geld, seine Kraft, seine Zeit in geistliche Dinge zu setzen, der wird aus den Prinzipien des Geistes, die für ihn arbeiten, schon hier und jetzt eine reiche Ernte an Leben von ewiger Qualität einbringen. Ist es das, was du gerne erleben möchtest? Dann fang an, in den Bereich des Geistes hineinzusäen. So viele Leute beklagen sich, dass sie zu wenig mit Gott erleben, dass Gott für sie zu wenig erfahrbar ist, dass zu wenig Segen rüberkommt. Hey Papa im Himmel, lass mal ein bisschen Segen rüberwachsen. Ganz einfach, fang an zu säen. Fang an, in diesen Bereich dich zu investieren. Fang an, Mühe auf dich zu nehmen. Fang an zu sagen jeden Morgen, okay Vater, ich nehme dich bei deinem Wort. Ich möchte etwas von dir empfangen. Ich möchte dich erleben. Ich möchte deinen Segen haben. Deswegen bin ich bereit, zuerst einmal zu säen, zu investieren. Gemäß deinen Grundprinzipien. Wenn du das tust, dann garantiere ich dir, dass dein Leben sich verändern wird. Gott lässt sich nicht spotten, dein Leben wird sich verändern. Und denke ja nicht, ja, ich probier's mal. Wenn es denn anfängt passieren, kann ich ja immer noch einen Rückzieher machen. Du wirst keinen Rückzieher mehr machen wollen. Irre dich nicht, Gott lässt sich nicht spotten, auch zum Guten nicht. Du wirst ernten, was du gesät hast. Und wenn du etwas Gutes gesät hast, wirst du etwas Gutes ernten. Es gibt einige biblische Beispiele für dieses Prinzip. Mir sind zwei eingefallen, zwei Frauen, an denen man dieses Prinzip gut illustrieren kann. Und zwar die böse Königin Isabel als Negativbeispiel. Erinnere dich an Isabel, eine Frau, die geheiratet worden ist von einem bösen König. Sie selber war gar keine Jüdin, sondern sie kam aus einer fremden Nation, wo der Götzendienst gang und gäbe war, wo Götzendienst praktiziert wurde. Sie verführte ihren Mann, König Ahab, dazu, sich diesem Götzendienst anzuschließen. Sie betrog, sie log, sie mordete, sie tötete, bis sie schließlich ein schlimmes Ende nahm. Was hat sie geerntet? Sie säte Bosheit, sie säte Götzendienst, sie säte Verderben, wo sie hinkam. Was hat sie geerntet? Hat sie etwas Gutes geerntet? Ist sie zur größten Königin Israels gewählt worden? Ist sie zur schönsten Frau Israels gewählt worden? Nicht einmal das. Ja. Sogar das war ihr noch vergönnt. Nein, sie hat genau das geerntet, was sie gesät hat. Bosheit, Verderben, sie lag zerschmettert vor der Mauer Jesraels. Gut, wir kennen alle die negativen Beispiele. Lass uns ein positives Beispiel anschauen. Für dieses Prinzip von Saat und Ernte im Leben einer biblischen Person. Ruth ist ein positives Beispiel. Was hat Ruth gesät? Ruth hat, könnte man auf den kleinsten Nenner gebracht sagen, Treue gesät. Sie hat Treue gesät, nachdem ihr erster Mann gestorben war und ihre Schwiegermutter wieder nach Israel zurückkehren wollte. Da schloss sie sich ihr an und wich nicht von ihrer Seite. Sie war treu ihrer Schwiegermutter, treu dem Gott Israels, treu dem Volk Israel. Was hat sie geerntet? Einen Ehemann. Sie hat einen Ehemann geerntet. Warum? Weil sie Treue gesät hat. Und nicht nur hat sie einen Ehemann geerntet, sie hat noch viel mehr geerntet. Sie hat die Ernte eingebracht, dass sie in den Stammbaum von Jesus gekommen ist. König David stammte, weiß nicht mehr genau in welcher Linie, dann ab von Boas und Ruth. Und aus dieser Linie kam schließlich Christus. Ein weiterer Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist der Zusammenhang, der Kontext von Galater 6, Vers 7. Der Kontext ist sehr interessant und entscheidet oft über das richtige Verständnis einer Schriftstelle. Wir haben Galater 6, Vers 7 gelesen und Galater 6, Vers 8 haben wir auch schon erwähnt. Jetzt erwähnen wir und lesen wir Galater 6, Vers 6. Hier heißt es, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Siehst du, dieses absolute Prinzip, das Paulus formuliert in Galater 6, Vers 7, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten, steht im Zusammenhang mit dem, was er in Vers 6 sagt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Da ist etwas von dem drin, was wir heute Morgen mit unseren zehnten Gaben getan haben. Gott hat es sich erwählt, dass er diese zehnten Gaben nicht irgendwo in den Himmel mitnimmt und sie dort wie Dagobert Duck irgendwo hortet. Gott hat nicht irgendwo im Himmel einen riesigen Tresorraum, wo sich die Dollarnoten stapeln und den er scharf bewachen muss, damit es Luzifer nicht gelingt, daran zu kommen oder irgend so etwas. Nein, sondern Gott hat sich in seiner Weisheit entschieden dafür, dass die zehnten Gaben hier auf der Erde bleiben. Wahrscheinlich ist das wieder auch ein Punkt, warum viele Leute Mühe haben mit dem Zehnten. Ja, wenn es sowieso auf der Erde bleibt, warum muss es denn überhaupt gehen? Weil du säen sollst. Weil das Prinzip von Saat und Ernte wahr ist. Weil du die Aprikose essen und den Kern setzen sollst. Deswegen, ich als Pastor, ich habe mir ja Folgendes schon mal überlegt. Am Anfang, als die Gemeinde dann wuchs und mehr Leute ihren Zehnten gegeben haben, habe ich mir überlegt, und wo gebe ich meinen Zehnten hin? Ich bin ja schließlich eigentlich der Nutznießer der Zehnten gehabt. Mitunter, ja, wir zahlen die Miete für die Räumlichkeiten, wir geben in die Mission, wir geben selbst wieder Opfer und Gaben und Zehnten, wir zahlen Gastsprecher damit, etc. Wo gebe ich meinen Zehnten hin? Denn von dem Zehnten, den ich am Sonntag in die Gemeinde gebe, ein Teil davon kommt zu mir zurück in Form von Entlöhnung. Ich habe mir schon überlegt, sollte ich vielleicht meinen Zehnten lieber hierher geben? Hans übertrifft sich wieder einmal selbst. Ihr hättet diesen Mann letztes Jahr in der Bibelschule erleben müssen. Er hat für manchen Lacher gesorgt. Aber preis dem Herrn für Hans. Nein, sondern der Herr hat mir gesagt, ich soll meinen Zehnten als Vorbild in meine eigene Gemeinde geben. Und wahrscheinlich ist es das Vorrecht des Pastors, dass er sieht, wie unmittelbar dieses Prinzip zu seinen Gunsten funktioniert. Aber es funktioniert auch für euch eigentlich genauso unmittelbar, nämlich dadurch, dass von euren zehnten Gaben unter anderem ein Pastor bezahlt werden kann, hat dieser Pastor Zeit, das Wort Gottes zu studieren, die Bibel zu lesen, zu beten, sich vorzubereiten und euch wiederum im Wort zu unterweisen. Diese Unterweisung im Wort bewirkt bei euch mehr Produktivität, befähigt euch mehr zu verdienen, befähigt euch wohlhabender zu werden, mehr Erfolg zu haben, auch im Berufsleben. Deswegen, Gott segnet damit eigentlich wiederum euch. Das ist ein wunderbares Prinzip. Und wir sehen hier auch, dass diejenigen, die im Wort unterwiesen werden, verpflichtet sind, den, der sie unterweist, an allen irdischen Gütern, damals ging es nicht nur um Geld, damals ging es wahrscheinlich auch um Naturalien, den Unterweisenden Anteil haben zu lassen an diesen natürlichen Gütern. Daddy schenkt mir jedes Mal, wenn ich hierher komme, habe ich 2 Honiggläser auf dem Tisch stehen. Weil sie weiß, dass ich Honig mag. Sie lässt mich an dem, was ein natürliches Gut für sie ist, lässt sie mich Anteil haben. Wisst du, wenn du irgendwo ein paar Schafe züchtest, dann kannst du mal einen Sack Wolle mitbringen. Ich weiß nicht, ob Peter so begeistert wäre, aber Honig kann man brauchen. Preis dem Herrn. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das ist ein Prinzip, das auch viele nicht verstehen. Sie denken, ja, der Pastor, der muss irgendwie aus dem Himmel gefallen sein. Gott kümmert sich schon um ihn. Gott wird schon die Raben ihn füttern lassen, wenn es ganz hart auf hart geht. Nein, Gott möchte, dass du Anteil hast am Dienst deines Pastors. Gott möchte, dass du Anteil bekommst an dem Segen, den er deinem Pastor zugedacht hat. Der, der immer zuerst gesegnet wird, ist der Pastor. Wer wird zuerst gesegnet in der Unterweisung des Wortes? Der Pastor. Wer wird zuerst gesegnet, wenn eine Predigt gehalten wird? Der Pastor. Ich bin der, der es zuerst hört. Ich bin der, der es zuerst studiert hat. Ich habe lange vor euch, habe ich den Segen. Und an diesem Segen sollt ihr Anteil bekommen. Halleluja. Dieses selbe Prinzip sagt Paulus auch in 1. Korinther 9, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes oder Besonderes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Mit anderen Worten, das Geistliche ist höher. Das Geistliche ist mehr wert als das Irdische. Denn das Geistliche ist in der Lage, das Irdische hervorzubringen, das Irdische aber ist niemals in der Lage, das Geistliche hervorzubringen. Ich musste einmal in meiner Gemeinde eine Predigt über Wertschätzung geistlicher Dinge halten, weil immer wieder Leute zu uns kamen, die gesagt haben, ja, die CDs, die ihr verkauft, viel zu teuer. 8 Franken kostet eine solche CD bei uns. Predigt, Wort Gottes, geballt voll mit Einsichten, Weisheiten, Erkenntnissen von Pastor Manfred. Unter der Salbung gepredigt. Und die Leute sind nicht bereit, 8 Franken dafür zu bezahlen. Ich musste zu so krassen Vergleichen greifen wie der Döner-Kebab. Was kostet der? 8 Franken oder 8,50 Franken. In Zürich wahrscheinlich 10 Franken. Aber das ist ein anderes Thema. 8 Franken. Du kaufst also einen Döner-Kebab für 8 Franken. Hast 10 Minuten etwas zu essen. Stinkst danach nach Zwiebeln und Knoblauch. Und bist nicht bereit, 8 Franken für eine CD auszugeben, wo dir Anweisungen darüber gegeben wird, wie du noch erfolgreicher sein kannst, wie du dein Leben in den Griff bekommen kannst, wie du ein Segen sein kannst für dich und für andere. Wo sind hier die Verhältnisse, meine Lieben? Das musste ich in dieser Predigt erklären. Ich weiß, dass das hier nicht nötig wäre. Wertschätzung geistlicher Dinge. Du musst verstehen, dass das Geistliche über dem Natürlichen ist. Dass das Geistliche viel mehr bewirken kann als das Irdische. Die Leute denken viel zu unmittelbar. Sie denken oft nur daran, was bringt mir das jetzt für einen unmittelbaren Nutzen? Was habe ich jetzt gleich davon? Und geistliche Dinge sind oft so aufgebaut und funktionieren so, dass du unmittelbar vielleicht erst einmal gar keinen Nutzen hast. Es kann durchaus sein, dass man dir geistliche Prinzipien bringt und du hast keinen unmittelbaren Nutzen davon. Aber auf die lange Sicht gesehen, jedes Wort, das in dein Leben gekommen ist und das du auch nur mit ein bisschen Glauben aufgenommen hast, wird früher oder später eine Ernte produzieren. Prediger 11, die Verse 1 und 2. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Sende dein Brot übers Wasser. Was bedeutet das? Sende dein Brot übers Wasser ist ein Bild dafür, dass du etwas von dem, was du besitzt, etwas von dem, was dir gehört, nimmst und es auf eine lange Reise schickst. Man stell dir vor, früher, wenn jemand eine Schiffsreise unternommen hat, Kolumbus, als er sich aufmachte, die neue Welt zu entdecken, dabei wollte er ja eigentlich nur Indien, eine neue Route nach Indien finden, ja. Entdeckte ganz nebenbei Amerika. Wie war es damals zu reisen? Du hast dich auf eine lange, 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 ungewisse Reise begeben. Und das ist ein Bild dafür. Du nimmst etwas von dem, was dir gehört, und schickst es auf eine lange Reise. Auf eine ungewisse Reise. Du weißt vielleicht nicht einmal, kommt das jemals wieder zurück? Wird das jemals wieder bei mir ankommen? Und der Herr sagt in seinem Wort, ja, es wird wieder bei dir ankommen. Vielleicht auf Umwegen, vielleicht ist es nicht dasselbe Schiff, das du ausgesandt hast, das wieder zu dir zurückkehrt. Es ist selten dieselbe Hunderternote, die du gegeben hast, die du letztendlich wieder in deiner Brieftasche findest. Kannst ja mal die Probe aufs Exempel machen. Mach einen Adresskleber auf eine Hunderternote und gib sie am Sonntag in die Gemeinde und überlege, wie lange es dauert, bis diese Note wieder zu dir kommt. Vielleicht wirst du sie nie wiedersehen. Aber du wirst andere 100-Franken-Scheine wiedersehen. Sie werden zu dir zurückkommen. Du wirst eine Ernte einnehmen. Verteile es an 7 und an 8. Lustige Formulierung. Das ist ein anderes Bild für genau dasselbe. Wie können wir unser Brot übers Wasser senden? Indem wir andere daran Anteil haben lassen. Indem wir unseren Samen verteilen auf möglichst viele. Dieses Buch, das ich vorhin erwähnt habe, von diesem jüdischen Rabbiner, es sind 10 Kapitel in diesem Buch. Thou shall prosper. Du sollst, es soll dir wohl ergehen, wie ein Gebot. Das Buch ist so aufgebaut, wie die 10 Gebote zum Thema Finanzen. Und eines dieser Gebote lautet im Englischen, extend the network of your connectedness to many people. Das bedeutet auf Deutsch ungefähr so viel wie, erweitere das Netzwerk deiner Beziehungen auf viele Leute. Und das tust du genau, indem du andere Leute Anteil haben lässt an deinem Segen. Wisst ihr, seit wir in diesem 8,5-Zimmerhaus wohnen in Schaffhausen, hatten wir mehrmals Gelegenheit, Leute bei uns zu bewirten, hatten wir mehrmals Gelegenheit, Leute bei uns aufzunehmen, zu beherbergen. Gerade jetzt haben wir Gäste bei uns zu Hause, eine 5-köpfige Familie aus Frankfurt oder aus der Gemeinde von Pastor Markus Rex. Und im ersten Moment denke ich immer, oh Herr, wird das nicht ein bisschen eng und so? Und könnte es nicht eine Nacht früher schon gehen? Oder eine Nacht weniger lang bleiben? Und der Herr sagt mir, lass ruhig 7 oder 8 daran teilhaben. Ja? Sähe und du wirst ernten. Und wir sind so gesegnet in diesem Haus. Ich hatte noch kein einziges Mal das Bedürfnis, seit wir dort wohnen, wieder umzuziehen. Ich möchte euch noch eine weitere Übersetzung geben von Galater 6, Vers 7, nämlich meine eigene. Gebt euch keiner Täuschung hin, beendet die Irrfahrt. Gott lässt sich nicht verspotten oder zum Narren halten. Denn wenn ein Mensch sät und nicht aufhört zu säen, dann und nur dann wird er ernten. Das griechische Wort hier, das in anderen Übersetzungen mit was auch immer ein Mensch sät, übersetzt wird, ist das griechische Wort Ean. Und Ean bedeutet eigentlich nicht was auch immer, sondern wenn oder falls. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch etwas sät, dann und nur dann kann er auch erwarten, dass eine Ernte zu ihm kommen wird. Haben wir noch Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich möchte euch noch einige biblische Beispiele geben für dieses Prinzip. 1. Mose 26, Vers 12. Es ist immer gut, wenn wir nicht nur Prinzipien herleiten aus der Schrift, sondern wenn wir auch Beispiele dafür finden. 1. Mose 26, Vers 12. Hier heißt es, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jedem Jahr das 100-fache, so segnete ihn der Herr. Und wenn du den Zusammenhang studierst hier, Isaak überlegte sich gerade, aus einem Land, wo Hungersnot herrschte, wegzugehen, um in Ägypten sich zu versorgen. Und Gott sagte zu ihm, bleibe in diesem Land. Und Isaak blieb in diesem Land, säte in diesem Land, wo Hungersnot herrschte, und gewann in jenem Jahr ein kleines Beutelchen voll, sodass er gerade seine Familie und sich durchbringen konnte. Nein, sondern er gewann in jenem Jahr, das ein Jahr der Hungersnot war, wie viel? Das Hundertfache von dem, was er gesät hatte. Siehst du, Gott hat nicht nur dieses Prinzip von Saat und Ernte gesetzt, sondern er hat dieses Prinzip auch gesegnet. Wenn du dieses Prinzip anwendest zum Guten, dann wird es über alle Maßen gesegnet sein. Sprüche 11, Vers 18. Der Gottlose schafft sich trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit sät, dauerhaften Lohn. Wenn du Gerechtigkeit säst, dann kannst du sicher sein, dass dir ein dauerhafter Lohn zuteil werden wird. Und hier sehen wir auch, dass es nicht nur um das Säen von natürlichen Dingen geht, sondern wir können so etwas wie Gerechtigkeit säen. Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Jesaja 32, 17. Sprüche 22, Vers 8. Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten und der Stock seines Wütens wird ein Ende nehmen. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, wird nie säen und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Eine ganz interessante Aussage. Der Feind wird immer wieder Möglichkeiten finden, wird immer wieder Argumente suchen und sie auch finden, um uns vom Säen abzuhalten. Auch sehe ich nicht, es ist gerade so eine Konjunkturschwankung da im Gange. Jetzt sähe ich ganz schlecht. Jetzt noch mehr Geld zu geben, ist ganz schlecht. Jetzt gibst du mal nur den Zehnt und kein Rappen drüber raus. Jetzt musst du wirklich dein Zeug zusammenhalten. Es könnte die Bach abgehen. Mit der Wirtschaft. Und davon bist ja auch du betroffen. Er ist immer schnell dabei, auf mögliche Winde hinzuweisen. Er ist wie so ein Windbeutel, ja. Die, wie sie manchmal auf Flughäfen oder am Straßenrand hingen, wo angezeigt wird, wie stark der Wind ist. Er zeigt dir immer, wie stark der Wind gerade ist, damit du ja nicht auf die Idee kommst zu säen. Aber nicht nur das, sondern er versucht auch, dich am Ernten zu hindern. Dich davon abhalten zu wollen, dass du erntest. Er sagt dir Dinge wie, du musst uneigennütziger werden. Weißt du, wir säen nur um des Säens willen. Hast du solche Argumente schon einmal gehört? Wenn du etwas säst, wenn du etwas gibst ins Reich Gottes, dann tu es nur wegen Gott. Dann tu es nur vor ihm. Tu es ja nicht, weil du etwas empfängst. Tu es ja nicht, weil du etwas erwartest. Ist das biblisch? Nein, sondern die Bibel sagt, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Deswegen höre weder auf die Warnungen des Feindes, die dich vom Säen abhalten wollen, noch auf die Warnungen des Feindes, die dich am Ernten hindern wollen. Du hast ein Recht auf eine Ernte. Du sollst deine Ernte einnehmen zum richtigen Zeitpunkt. Aber Pastor Manfred, es dauert immer so lange, bis meine Saat aufgeht. Es dauert immer so lange, bis die Frucht schließlich kommt. Das Wort Gottes sagt uns ebenfalls im Galaterbrief, dass wir, wenn wir nicht aufhören, das Gute zu tun, zum richtigen Zeitpunkt ernten werden. Halleluja. Preis dem Herrn, lass uns zusammen aufstehen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht habe, darauf nach Hause zu gehen und zu überlegen, was könnte ich noch alles säen? Weißt du, man kann auch Dinge säen. Ich habe zum Beispiel über die Jahre immer wieder Bücher verschenkt, Bücher gesät, CDs verschenkt, CDs gesät.